Die Demokratie stirbt, die Politik erreicht die Menschen nicht mehr und die Pandemie legt die Probleme gnadenlos offen. Das sagt Dirk Neubauer bei mir. Sie sind Bürgermeister von Augustusburg in Sachsen. Sie sagen, die Demokratie stirbt. Sind Sie sicher?
Wenn wir so weitermachen, bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird, ja. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in diesem Land an dem Punkt angekommen sind, wo wir wahrscheinlich alles anders machen müssen.
Sie haben sehr eigene Erfahrungen mit der Pandemie gemacht. Deswegen, weil Sie in Augustusburg auch ein Experiment gemacht haben. Mhm. Und Sie haben da auch sehr viel gelernt, nicht nur über die Pandemie, sondern auch über das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von politischen Strukturen. Das war so ein bisschen ein Experiment, ein Modellfall wie in Tübingen. Mhm. Sie haben gesagt, wir wollen hier etwas machen, was die Menschen sicherer macht und Pandemie zurückdrängt. Wie sah das aus?
Naja, man muss ja sehen, was in diesem Jahr Pandemie mit Gesellschaft passiert, auch gerade in so einer kleinen Stadt. Ich habe wahnsinnig viel mit Leuten zu tun, die wirklich inzwischen mutlos sind. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir müssen einfach mal versuchen, eine Alternative zu diesem ständigen Schließen zu finden. Das war der Auslöser. Dann habe ich Leute gefunden, die da sehr hochmotiviert mitarbeiten aus dem wirklich Hightech-Bereich, die da auch Lust drauf hatten. Und wir haben dann einfach ein Projekt draus gemacht und haben dann Monate gebraucht, erstmal die Landesregierung davon zu überzeugen, dass das eine coole Idee wäre. Und tatsächlich auch bis wenige Stunden vorher nicht mal gewusst, ob wir es tatsächlich machen dürfen. Also es war wirklich alles ziemlich nervlich anstrengend. Und dann haben wir es gemacht und haben gezeigt, dass es geht.
Aber wie sah das genau aus? Ich habe ja jetzt gerade gesagt, es ist eigentlich so ein Modellfall wie in Tübingen gewesen.
Etwas ein bisschen anders.
Also, dann sagen Sie mal, wie anders?
Ja, also wir haben, die Grundlage ist quasi ein ganz einfaches digitales System. Das muss ja einfach sein, damit die Leute es bedienen können. Wir nehmen das einfachste Mittel, die E-Mail sozusagen. Das heißt, Sie gehen auf die Stadtwebseite der Stadt Augustburg, registrieren sich dort, bekommen dann per E-Mail einen QR-Code, den können Sie sich im Telefon in Ihre Wallet packen, dann haben das ist wie so ein Flugticket abgespeichert. Und mit diesem QR-Code ging sozusagen alles. Das heißt, Sie gehen ins Testzentrum, zeigen den QR-Code vor, wird abgescannt, Test wird eingescannt, Abstrich gehen. Sind Sie in einer Minute durch gewesen, kriegen dann eine Viertelstunde später per E-Mail das Ergebnis, dass Sie es auch verwenden können für den Friseur, wie auch immer. Aber der QR-Code, den Sie haben, wurde dann automatisch immer für 24 Stunden zur Eintrittskarte. Und in jedem gastronomischen Einrichtung, jedem Hotel, alles, was mitgemacht hat, wurde am Eingang sozusagen per Scan gecheckt, grün oder rot. Also gibt es einen gültigen Test, ist alles gut, dann konnte er rein. Mhm. Und wenn nicht, musst du halt draußen bleiben.
Wie erfolgreich war das?
Es war sehr erfolgreich. Wir haben 16.000 Tests gemacht in 3 Wochen. Davon waren knapp 10.000 Tests Besucher der Stadt. Wir sind ein sehr touristisch angebundener Ort. Insofern für uns sehr wichtig, dass das wieder losging. Und es hat unglaublich was bewegt in den Menschen. Also ich habe eine unglaubliche Freude wieder wahrnehmen dürfen. Wir haben gelernt, dass Menschen wahnsinnig achtsam miteinander umgehen können während dieses Projektes. Also wenn sich irgendwo eine Warteschlange gebildet hat, konnte man die 2 Meter, die sich automatisch gebildet haben, sozusagen quasi nachmessen. Also wir mussten nicht nachsteuern. Es gab keine Verstöße. Die Leute waren glücklich, weil sie wie erwachsene Menschen behandelt worden sind. Und dann funktioniert das auch.
Und dann ist aber was passiert. Da kommt eine Bundesnotbremse. Und dann haben sie gesagt, Moment, wenn ich das jetzt nicht mehr machen darf, dann ziehe ich auch persönlich Konsequenzen. Sie sind parteilos gestartet, 2013 Bürgermeister. Dann haben sie gesagt, ja, ich gehe in die SPD, ich brauche Parteienunterstützung. Da sprechen wir später noch drüber. Und bei der Bundesnotbremse haben Sie gesagt, jetzt reicht's mir. Warum?
Ja, das war der letzte Punkt. Also ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, auf Landesebene zu versuchen, Themen zu platzieren, die aus kommunaler Sicht wichtig sind. Also wir haben da schon mittlerweile, glaube ich, eine ziemlich große klaffende Lücke zwischen der Basisebene, da wo Menschen tatsächlich wohnen und wo sozusagen alles wirkt, was irgendwo beschlossen wird und diesem Orbit, wo beschlossen wird, das ist schon zum Land ziemlich weit weg. Der Bund ist der Mond und Europa ist Pluto, also für die Leute. Und ja, das haben wir eben an dieser Stelle zu spüren bekommen. Das Projekt ist mit abgewickelt worden, obwohl wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das Einzige in Deutschland war, was auch mit einer Universität hintendran tatsächlich auch wissenschaftlich gearbeitet hat, weil darum ging es. Es ging uns nicht darum, dass wir ein paar Wochen vor dem Rest der Welt ein bisschen feiern können, sondern es ging darum, Daten zu sammeln, um gerüstet zu sein für, keine Ahnung, den nächsten Herbst, weil wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade mit Impfen und Testen und allem Möglichen weitermachen, kann es ja durchaus sein, dass der nächste Herbst genauso wird wie der letzte. Und dafür wollten wir gerüstet sein, weil ich mich im letzten Sommer schon selber mitfragen musste, am Ende dieses Sommers, als dieser Herbst-Lockdown kam, ich mich ja auch fragen lassen musste, was habt ihr denn den Sommer über gemacht, um das zu verhindern?
Sie haben geschrieben von einer überbordenden Bürokratie und haben auch geschrieben, ja, das sei ja schon fast autokratisch, was da passieren würde in Deutschland. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Autokratie ist ja so weit von, naja, so Formen von Totalitarismus, von Diktatur gar nicht entfernt.
Naja,
oder war das eher mal so ein Kraftausdruck?
Naja, man muss da schon klare Sätze sprechen. Das ist ja das, was ich in der Politik hauptsächlich vermisse, Hauptsätze zu verwenden und eine klare Aussage zu machen. Ich habe auch geschrieben, dass ich nicht behaupte, dass ich recht habe. Aber wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass wir drüber reden müssen. Und wir haben tatsächlich inzwischen die Situation, dass die Kommunen mehr und mehr, gerade kleinere Kommunen im ländlichen Raum, bei den großen Städten ist es noch ein bisschen anders. Aber wir als kreisangehörigen Städte sind im Wesentlichen inzwischen sowas wie Erfüllungsgehilfen. Das heißt, es wird verkündet und wir setzen um. Viele unserer Probleme müssen wir wirklich durch die Instanzen schleppen inzwischen, um irgendwo mal zu einer Lösung zu kommen. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist desaströs nach wie vor. Es wird immer geredet, gerade bei uns in Sachsen gibt es so dieses geflügelte Wort der kommunalen Familie. Und in unserer Verfassung steht das Recht auf Selbstverwaltung. Aber am Ende des Tages haben wir gar nicht mehr die Möglichkeiten. Und wenn wir wollen, dass Menschen, die sich ja mehr und mehr vom politischen System abkehren, und das können wir ja deutlich sehen, das ist ja keine Erfindung von Herrn Neubauer, wenn wir wollen, dass die begreifen, was Demokratie an Wert ist, müssen wir es in der Kommune erlebbar machen. Dort, wo man sich einmischen kann, dort, wo der Weg kurz ist, wo man wirklich noch sein Wirken erleben kann, wenn wir dort nicht die Möglichkeiten schaffen, wenn wir die Kommunen nicht so weit stärken, dass das wieder geht, wenn wir nicht in den Kommunen wieder entscheiden lassen, was die Menschen wirklich direkt betrifft, direkt vor Ort, dann werden die Menschen auch nicht mehr begreifen.
Aber dann ist ja das, was in der Pandemie passiert ist, genau gegenläufig. Dann ist das, was wir jetzt erleben, mit einer Entscheidung auf der Bundesebene für alle Kommunen, quasi für alle Bürger, genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen, was notwendig ist, um Politik wieder für den Bürger nahbar zu machen und erlebbar zu machen. Sie haben ein sehr schönes Beispiel, das würde ich gerne noch mal von Ihnen hören, im Buch beziehungsweise in einem Interview mal genannt. Da gibt es Wanderwege bei Ihnen. Und da gibt es nachvollziehbarerweise Ihren Wunsch in dem Augenblick, wo Sie sagen, Mensch, diese Wanderwege, das sind noch die alten Schilder aus der DDR. Ich möchte jetzt mal neue Schilder hier haben. Und dann haben Sie das mit Unterstützung gemacht. Was ist da draus geworden?
Also wir haben es jetzt im Ziel. Das ist daraus geworden. Das hat funktioniert. Aber der Weg war natürlich, wir jetzt meistens ist es wahnsinnig kompliziert. Wir haben in dem Fall mit europäischem Fördergeld hantiert. Was sehr viel besser ist als sein Ruf. Also dieses System ist zwar sehr kompliziert, aber es ist planbar. Das unterscheidet das von der Förderlotterie, die wir normalerweise im Land haben, wo es immer darum geht, wer ist der Schnellste oder wer hat einfach Glück oder wer kennt den Richtigen, wie auch immer. Dort ist es planbar, aber es ist halt wahnsinnig aufwendig. Und wir hatten halt das Problem bei einem Wanderweg, der läuft halt ein Stück über die Gemarkung der Stadt Chemnitz. So, und das waren vier Masten, also vier Holzmasten, die da hin mussten. Und die Stadt Chemnitz ist aus diesem LIDER-Förderprogramm, so heißt das europäische Förderprogramm, nicht förderfähig, weil es eine Stadt ist mit mehr als 5000 Einwohnern. Das heißt, es waren schlagartig diese vier Masten nicht förderfähig, weil sie quasi im Acker der Stadt Chemnitz steckten. Wir haben dann am Ende diese vier Dinger tatsächlich selber bezahlt, weil zwar der Förderzweck war, diesen Weg zu beschildern, hätten wir die weggelassen, wären wahrscheinlich unsere Gäste irgendwann im Outback verdurstet, aber Fakt ist, wir haben es dann klären müssen, weil es eben nicht förderfähig ist. Und da frage ich mich dann, das sind so Momente, gerade mit dem Prüfungsaufwand, ich glaube, die Prüfung im Nachgang hat über anderthalb Jahre gedauert, inklusive eines Prüferwechsels, wo dann alles nochmal neu losgehen sollte. Und wenn man das mal ausrechnet, für eine Gesamtsumme von, ich glaube, 30.000 Euro, haben wir nochmal einen Prüfaufwand, der ging also auch nochmal irgendwie um 15.000, 20.000 Euro, wenn man das mal wirklich ausrechnen würde. Da müssen wir uns schon fragen, ob das Sinn macht.
Und das war ein Wanderweg?
Ja,
das waren Wanderwege. Ja. Sie haben gesagt, das ist eine touristische Gegend, da kommen viele Besucher hin. Der ja auch für, oder eine solche Aktion ist ja auch für Sie wichtig in Augustusburg. Ja. Wenn wir jetzt zu komplexen Dingen kommen, zum Beispiel Ihrem Experiment, Ihrem Beispiel in der Pandemie, dann ist das ja kaum noch zu bewältigen in der Bürokratie.
Wir haben einen Punkt erreicht, dass wir alles so organisiert haben und so geregelt haben, dass wir in solchen komplexen Situationen ist der Idealzustand, ist mein Eindruck inzwischen, der Stillstand. Also am besten, wir tun dann gar nichts mehr, weil dann kann nichts mehr schiefgehen. Mhm. Niemand muss seine Komfortzone verlassen, niemand muss was entscheiden, muss vielleicht auch ein Risiko gehen. Das machen wir alles nicht mehr. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das hat nicht nur mit Politik zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Gesellschaft auch keine Fehlertoleranz mehr haben. Weil stellen Sie sich mal folgende Situation vor, ein Politiker würde hantieren wie ein erfolgreicher Manager bei Google beispielsweise. Und bei Google sagt man, wir bringen 10 Projekte an den Start, von denen wir glauben, da könnte Energie drin sein und 2 kommen ins Ziel und 8 scheitern. Das ist für Google eine Riesenquote. In der Politik wäre das ja sicherer Untergang. So, also das hat auch was wiederum auch mit uns als Bürger zu tun, dass wir Politikern natürlich tatsächlich auch keine Fehler verzeihen, weil wir immer eine Diskussion führen und am Ende wissen müssen, wer ist denn eigentlich schuld? Also wir lösen ja nie Probleme strukturell. Wir hören immer dann auf, wenn wir wissen, dass irgendjemand schuld war und den können wir dann hinrichten und dann ist das Thema erledigt. Und so kommen wir nicht mehr weiter. Also das ist so ein Misstrauenssystem geworden inzwischen. Der Bund traut den Ländern nicht, die Länder den Kommunen nicht. Wir Kommunen trauen dem Land inzwischen nicht mehr über den Weg. Und dann erwarten wir aber, dass der Bürger uns traut.
Dann darf aber nicht was Böses passieren wie diese Pandemie, denn die hat ja nun ganz offenbar gezeigt, dass wir an ganz vielen Stellen keine wirklich gute Struktur mehr haben und auch keine Fähigkeit mehr haben, sehr schnell Dinge umzusetzen. Als Sie das Gefühl hatten, ich brauche die Unterstützung einer Partei und in die SPD eingetreten sind, was haben Sie denn auf der Ebene dieser, sagen wir mal, Kommunalpolitik im Sinne von einer Parteipolitik erlebt? War das effizient?
Also man muss ja sagen, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung aus dem, was ich bei uns sehe, Parteipolitik findet in den unteren Ebenen fast nicht mehr statt. Das ist der erste Fehler. Und das ist tatsächlich ja inzwischen auch ein akzeptierter Zustand, weil Sätze wie Parteipolitik spielt in der Kommune keine Rolle, sind inzwischen Sätze, die können Sie innerhalb einer Partei ungestraft aussprechen. Und eigentlich verkünden wir dort ja schon den Beginn des Problems, weil wir da nämlich aufzeigen, dass es diese Lücke gibt zwischen dem politischen Orbit und dem da unten sozusagen. Und ich sage dann immer, also Parteipolitik sollte nicht nur auf einer kommunalen Ebene nicht unbedingt die vorderste Geige spielen, sondern vielleicht auch dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Da sollte es ja auch um die Sache eigentlich gehen. Das ist ja die Botschaft, die da immer so verkappt drinstecken soll. Aber eigentlich ist es nur das Eingeständnis, dass die Basis im Wesentlichen abhanden gekommen ist. Und das ist im Osten tatsächlich ein ernsthaftes Problem, weil wenn wir uns mal die Gesamtparteimitgliedschaftszahlen ansehen, dann ist der Osten sehr, sehr deutlich unterrepräsentiert. Und das sagt ja was. Das sagt uns ja was. Das ist ja eine Aussage, die eine Bevölkerung eines Landstrichs gegenüber einem System sagt. Und das hat eine Historie. Also der Osten ist da sicherlich auch, ich sag mal, etwas gebrannt, was Parteienerfahrung betrifft. Aber das sagt doch was aus über die letzten 30 Jahre. Und da haben wir viel falsch gemacht. Und wir haben viele Leute rechts und links stehen lassen. Und die fehlen uns jetzt. Und da ist das Vertrauen nicht da. Und da müssen wir anfangen, weil ansonsten werden uns weite Teile der Bevölkerung abhanden kommen.
Aber wenn Sie jetzt gerade über diese besondere Befindlichkeit, wie man das so schön sagt, der Ostdeutschen sprechen und sagen, das hat etwas damit zu tun, dass sich da viele abwenden, dann wenden die sich ja im Zweifelsfall einer Partei wie der AfD zu. Warum tun die das? Sind die überzeugt von den Inhalten der Partei?
Teils, teils. Also ja, es gibt natürlich Menschen, die überzeugt davon sind, dass diese sogenannte Alternative wirklich eine ist. Ich glaube ja inzwischen nicht mal mehr, dass das eine Partei ist. Für mich ist das tatsächlich ein Sammelbecken, ein wirklich reines Protestsammelbecken. Das sieht man auch eigentlich sehr schön, weil also eine tatsächliche Arbeit findet dort auch nicht wirklich statt. Also es ist ein Einsammeln von Unmut.
Aber das ist aber ein Unmut, den Sie ja begründen können. Den haben Sie ja gerade geschildert, ja, also nachvollziehbar.
Das ist absolut nachvollziehbar. Ich denke, wir haben 10-15% werden das vielleicht in Sachsen sein, die wirklich Kernwählerschaft sind. Und wir sehen das immer, wir haben es jetzt gesehen bei der Bürgermeisterwahl im Oktober letzten Jahres. Da hatte ich einen AfD-Gegenkandidaten, der hat 10% bekommen. Bei Bundestags- oder Europawahlen wählt auch meine Stadt 29-30% AfD. Und dieses Gap, diese 20%, das sind die, um die wir uns kümmern müssen. Und kümmern ist da schon wieder das falsche Wort, die wir ansprechen müssen. Das ist vielleicht sogar richtiger, die wir aktivieren müssen und die wir mit einbinden müssen. Was wir aber machen ist das, was man immer macht, wenn man ja, keine Lösung hat. Man stigmatisiert, sortiert und grenzt aus. Und Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, und ich sage jetzt ganz bewusst fühlen, Klammer auf, ob das richtig ist oder nicht, Klammer zu, ist erstmal zweitens, aber sie fühlen sich ausgegrenzt, die kann ich nicht einbinden, indem ich sie ausgrenze. Und das ist der große Fehler, den wir, glaube ich, im Osten machen, mit den ganzen Gesprächsverboten, die da verhangen sind. Mit denen redet man nicht, mit denen kann man nicht reden und so, mit Rechten nicht reden. Das sind nicht alles Rechte. Wir müssen wieder anfangen zu differenzieren und genauer hinzusehen, wer ist da eigentlich mit welchem Problem. Und das ist anstrengend und das geht aber tatsächlich auch fast nur auf der kommunalen Ebene. Und dazu müsste aber erstmal dieser ganze Apparat wieder funktionieren.
Aber findet da etwas Ähnliches statt, wenn Sie das so beschreiben, als Sammelbecken derjenigen, die ideologisch möglicherweise unterwegs sind, diejenigen, die unter dem Gefühl Protest unterwegs sind und möglicherweise Leuten, die sagen, ja, das andere gefällt mir eben nicht, ich suche mal quasi eine Alternative. Ist das eine ähnliche Situation, wie wir sie erleben bei Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen, bei denen wir ja auch kaum mehr feststellen können, wer gehört jetzt zu wem? Das ist ein Konglomerat von verschiedensten Strömungen.
Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, ist das Gefühl, dass in diesem Land irgendwas nicht so läuft. Und da sind verschiedene Trends im Gange. Da ist zum einen natürlich wirklich, glaube ich, ein Versagen des politischen Systems zu sehen, dass da viel Vertrauen verloren gegangen ist, auch der Kontakt verloren gegangen ist. Da spielen auch andere Trends mit rein. Wir leben in einer Zeit, wo das Individuum ganz vorn steht, wo jeder glaubt, dass er sozusagen der Mittelpunkt der Welt ist. Das ist natürlich ein Megatrend, der ist da. Aber darauf muss man ja in irgendeiner Form reagieren. Und das tun wir nicht. Also wir machen immer so weiter, dieses Parteiensystem ist toll, die repräsentative Demokratie ist toll. Ich wüsste keine Alternative, aber sie wirkt gerade momentan so, wie sie hantiert, wie ein Fremdkörper in einer unglaublich dynamisierten Zeit. Wenn wir die letzten 15 Jahre nehmen, unser Leben hat sich dramatisch verändert, wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, wie wir zu Meinungsbildung kommen, wie wir miteinander kommunizieren. Andere Wertevorstellungen, die nächsten Generationen, die mit völlig anderen, wirklich völlig anderen Vorstellungen unterwegs sind als wir noch. Das sind riesige Spannungsbereiche, die da binnen ganz kurzer Zeit entstanden sind. Und daneben steht dieser Parteienapparat. Wie kann es denn sein, dass letztlich Bewegungen wie Fridays for Future bis heute eigentlich keinen wirklichen politischen Schnittpunkt gefunden haben? Den gibt es immer noch nicht. Obwohl das Thema, was sie in dieser Bewegung ja behandeln, wirklich ein existenzielles ist. Und mir wird Himmelangst, wenn ich mir überlege, was die Pandemie, die ja, was ja noch relativ gut zu managen war, im Gegensatz zum Klimawandel beispielsweise. Mir wird Himmelangst, wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt in diese Phase kommen, mit dieser zerrütteten Gesellschaft den Klimawandel zu verhandeln, der dann wirklich mit harten Einschnitten verbunden sein wird. Wir sind darauf ganz schlecht vorbereitet und wir sind gut beraten, wenn wir jetzt mal eine Stopptaste drücken und uns mal selber hinterfragen und fragen, ob das alles noch so
richtig ist. In der Pandemie merken wir, wie aggressiv Menschen werden können. Ja. Sie haben das von der Stimmungslage jetzt beschrieben. Das ist aber auch sehr persönlich. Das heißt, Sie haben ja selber auch Anfeindungen erlebt. Sie erleben, dass Kommunalpolitiker nicht mehr antreten, weil sie sagen, das ist mir einfach zu gefährlich geworden.
Das gibt es, ja. Das ist auch nicht schön. Ich habe dann immer noch einen anderen Satz und sage, wer sich in so ein Wahlamt begibt, der muss das dann eben auch hinnehmen. Bis zu einem gewissen Maß glaube ich tatsächlich, dass es unsere Aufgabe ist, sich dorthin zu stellen und das auch mal einzufangen.
Aber wie weit geht das denn bei Ihnen? Wie weit würden Sie denn akzeptieren, dass man gegen Kommunalpolitiker vorgeht im Sinne von, ich schreie den auch mal an, ich schreibe dem mal einen bösen Brief, aber da geht es ja viel, viel weiter.
Ja, also ich persönlich hatte auch, bei mir ging das auch tatsächlich bis zur schriftlichen Morddrohung im Briefkasten, das gab es alles. Das war auch ein Punkt, wo man tatsächlich auch wirklich kurz mal Luft holt und sagt, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe entschieden, dass es mit mir nichts macht. Ich bleibe weiterhin im Gespräch. Ich habe eine ganz einfache Regel. Ich versuche mit jedem, egal wo er steht und wo er herkommt, erstmal ins Gespräch zu kommen. Und jeder, der in der Lage ist, einen halbwegs vernünftigen Diskurs auf die Beine zu stellen, ist dazu auch herzlich willkommen. Wenn diese Regeln verletzt werden, wenn Grenzen überschritten werden, der Höflichkeit oder Schlimmeres, dann ist auch bei mir Schluss. Aber ich habe zumindest erstmal ein Angebot gemacht und das ist ein wichtiges Argument. Ich habe das in vielen langen Gesprächsfäden mit Bürgern, die teilweise auch wirklich zu Recht wütend sind, dass das langfristig auch wirklich funktionieren kann. Also dass man zumindest im Gespräch bleibt.
Sie sind beim Wahlkampf von Tür zu Tür gegangen. Das ist jetzt nur nichts Besonderes. Aber Sie wollten sich eigentlich vorstellen, aber Sie haben ja eigentlich einen Riesenkorb an Problemen, Schwierigkeiten, Sorgen mitgeteilt bekommen. Das hatten Sie, glaube ich, nicht erwartet.
Das war 2013 im ersten Wahlkampf. Das stimmt tatsächlich. Ich bin also losgegangen und habe gedacht, okay, mich kennt ja hier niemand. Ich muss dazu sagen, ich stamme nicht aus der Stadt, in der ich jetzt Bürgermeister bin. Das ist in so kleineren Städten eigentlich ein absolutes No-Go, wenn man sich um so ein Amt bewirbt. Deshalb bin ich rausgegangen und habe versucht, das Gespräch zu führen und eigentlich zu vermitteln, wer ich bin und was ich so für Ideen habe. Aber dazu kam es eigentlich gar nicht, weil es einen gigantischen Gesprächsstau gab. Also überall dort, wo ich ins Gespräch kam, war ich nicht der Sender, sondern eigentlich der Empfänger. Weil ich gemerkt habe, dass keine Transparenz da war, die Menschen gar nicht wussten, was in ihrer Stadt teilweise los ist, wo wir stehen, was es für eine Entwicklungsidee gibt. Also wir haben das ist, für mich war das so ein Momentum, wo ich begriffen habe, dass da generell was schief geht, weil die kleine Politik lernt von der großen. Das ist so. Und diese mangelnde Transparenz, diese Entschuldigung, streckenweise auch Hybris, die man in sich trägt, wenn so Sätze gesagt werden wie, ich weiß, was meine Bürger wollen. Ja? Solche Sätze kenne ich aus der Landespolitik sehr viel. Also ich hab immer so ein schönes Beispiel, Telefonat mit einem Ministerium, wo dann ich irgendwas vorgetragen habe, was wir machen wollten. Was ist jetzt eigentlich total egal, weil es geht ums Prinzip. Und die Gegenseite dann sagt, das will der Freistaat nicht. Und ich dann sage, dann haben wir ein Problem, dann ist der Freistaat dissoziativ gestört, weil ich bin auch Freistaat und wir wollen das ja. So. Und das meine ich. Und wir versuchen das rumzudrehen. Ich sage den Leuten immer, es ist eure Stadt, es ist euer Geld. Du bist die Stadt, ich bin die Stadtverwaltung. Und wenn du sagst, die Stadt muss was machen, meinst du auch dich. Das ist ein langer Weg. Wir haben aber Gott sei Dank immer noch sehr viele, bin ich wahnsinnig dankbar, unglaublich viele Leute, die sich engagieren. Und es werden auch wieder mehr. Und ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass die Menschen schon bereit wären, sich mehr einzubringen, sich auch mehr in die Verantwortung zu begeben, wenn wir sie denn endlich ließen.
Aber wenn jemand zu Ihnen kommt und hat ein tolles Projekt, dann kommt er einmal, dann kommt er zweimal, kommt er noch ein drittes Mal?
Nee, und das ist genau das, was ich meine. Es fängt tatsächlich bei einem wichtigen Punkt an, der dann immer in der Landespolitik gerne so abgetan wird, ne, nämlich beim Geld. Und natürlich brauche ich, wir haben zum Beispiel so ein Format entwickelt, die Bürgerprojekte. Das heißt, ich bin Augustusburger, ich habe eine Idee, ich habe 5 Leute, mit denen ich das machen will. Das ist das, was ich leiste, das ist das, was ich von der Stadt als Unterstützung brauche. Und ich habe noch mindestens 40 Augustusburger gefunden, die sagen, ja, das ist wirklich relevant, was ihr da macht. Dann haben wir 50.000 Euro gehabt im Haushalt und haben die dann verteilt auf im Jahr so 10, 15 Projekte. Wir haben ungefähr 30 Projekte jetzt umgesetzt. Danach mussten wir es stoppen, weil wir das Geld nicht mehr haben. Und das ist schade, weil wir haben gesehen, was da passierte. Stellen Sie sich vor, eine durchschnittliche Stadtratssitzung in einer Stadt wie unsere auf dem Land, 4.512 Einwohner, es gibt kein Aufregerthema, weil wir gerade keine Straßen bauen oder irgendwas, weil wir dafür auch nicht wirklich Geld haben. Da kommen im Jahr vielleicht 15 Leute, die da mal zuhören oder vielleicht mal eine Frage haben. Wenn Sie über Bürgerprojekte entscheiden, sitzen 60 Leute im Saal, weil die alle sehen wollen, wie entscheidet der Stadtrat jetzt? Die haben alle noch mal die Möglichkeit, ihre Projektidee vorzustellen. Da ist Energie, da finden Leute zusammen. Da kommen Leute hinterher zu mir und sagen, das war bisher nur, wusste ich, dass der 3 Häuser weiter wohnt. Aber jetzt weiß ich, wer das ist, weil wir haben zusammen diesen Spielplatz gebaut zum Beispiel. Und das sind so ganz wichtige Momente, wo wir ganz wichtige Dinge aufladen. Heimat, ein Begriff, den wir an die Extreme verschenkt haben. Was ist bitte schön an dem Begriff Heimat schlecht? Was ist an dem Begriff Stolz schlecht? Per se sind das alles keine bösen Worte. Man muss die nur aufladen. Und wenn man Leute machen lässt, dann entsteht genau das. Und das ist die positive Form. Und wer einmal erlebt hat, dass er mit einer Idee in der Diskussion es geschafft hat, eine Mehrheit zu finden, sich durchzusetzen und es am Ende noch gemacht hat, der ist stolz und der wendet sich auch nicht ab.
Aber Herr Neubauer, ich verstehe das auf Ihrer kommunalen Ebene. Jetzt haben Sie aber gesagt, die Demokratie, die ist sozusagen in der Gefahr, zerstört zu werden. Es gibt genug Zerstörer, die das gerne möchten. Wie können Sie das denn auf der anderen Ebene machen? Wir haben jetzt über die Kommune gesprochen, wir haben vielleicht noch über Sachsen gesprochen, aber wie soll das im Bund funktionieren? Ich kann ja nun nicht einen Bundestag plötzlich mit Bürgern besetzen. Dafür habe ich die repräsentative Demokratie. Wie wollen Sie das denn da schaffen?
Also ich glaube, wir müssen erst mal anfangen zu sortieren, wer entscheidet eigentlich am besten was. Also wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen wir, dass Entscheidungen immer weiter nach oben wandern. Also von der Kommune zum Kreis, vom Kreis zum Land, vom Land zum Bund. Das ist das Erste, was man vielleicht mal justieren sollte. Und einfach mal gucken sollte, was gehört denn eigentlich dorthin, wo das Leben jeden Tag spielt. Also was, ne, das Subsidiaritätsprinzip, das haben wir irgendwie vergessen, dass das mal eine gute Idee war. Da plädiere ich wirklich für, weil das würde erstmal dafür sorgen, dass Menschen den Demokratiegedanken wieder erleben können. Das ist, Demokratie werden sie nur schätzen können, wenn sie das Selbsterlebnis haben. Wenn sie selber gesehen haben, das funktioniert wirklich. Sonst kommen sie zu Sätzen wie, die fragen uns nur alle 4 Jahre zur Wahl, soll ich hier mal ein Kreuz machen. Da fängt die Distanz an. Wir müssen das geht nur auf der kommunalen Ebene, dort, wo Leute selber wirken können. Das wäre der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre, dass ich mir wünschen würde, dass wir uns das Parteiensystem mal angucken und uns die Frage stellen sollten, ob so eine Partei tatsächlich als Karriereweg zu sehen ist oder ob so eine Partei nicht vielleicht auch anders organisiert werden kann, beispielsweise durch Amtszeitenbegrenzungen, also nicht mehr ein personelles.
Sie sprechen ja auch von der Hierarchie in den Parteien. Genau. Die Hierarchie bedeutet, wenn ich mich möglichst der Meinung anpasse und die Chance habe, dann hochzuklettern.
Na, wer macht denn in der Partei Karriere? Sind das die Querköpfe? Selten. Eher selten. Also es ist doch eher dienlich, wenn ich, wie in jedem Unternehmen, wenn ich Karriere machen will, ne, was hat mein Vater immer mal gesagt, zur Wende, das Brot ich esse, das Lied ich singe oder so. Das ist doch logisch. Und so, das ist auch ein Parteien
nicht anders. Aber die Parteien können Sie ja nun nicht entkernen, ändern. Man muss eine andere Struktur schaffen. Wie soll das denn dann bei den Parteien?
Ja, wieso? Man könnte ja schon. Ich meine, die Linken machen das ja zu Teilen, habe ich jetzt gelernt, was den Vorsitz betrifft. War mir gar nicht so präsent, aber es ist eine... Ist ja tatsächlich so 8 Jahre, wenn sie es überhaupt so lange schaffen, Vorsitzender der linken Partei zu bleiben. Aber nach 8 Jahren ist definitiv Schluss. Und das sind, finde ich, ganz wichtige Instrumente, die man sehen muss, weil ja immer zu der Struktur, die sichtbar ist, immer ein Unterbau gehört. Und wenn in der sichtbaren Struktur wenig Wechsel ist, dann haben sie drunter Strukturen, die sind dann ewig. Und das sehe ich dann beispielsweise auch auf Landesebene in Ministerien. Da sitzen Leute 20 Jahre. Die machen seit 20 Jahren nichts anderes. So, die glauben auch irgendwann in jedem einzelnen Fall, dass sie alles besser wissen. Die glauben das wirklich. Also nur die Frage ist, stimmt das? Und bilden die wirklich noch ab, was die Leute tatsächlich brauchen und wollen? Und ich finde, wenn wir das mal durchsortieren, wäre das schon ein schöner Anfang. Und auch eine Landtags- oder Bundestagsfraktion ist nicht schlecht beraten, wenn sie sich beraten lässt. Und warum müssen das immer Lobbyisten sein, die im Bundestag ein- und ausgehen? Warum können das nicht Bürgerräte sein, wo man einfach sagt, ich lose jetzt mal, gibt es schöne Beispiele international, die sehr erfolgreich waren. Ich lose jetzt mal einen Bürgerrat und der berät zu bestimmten Themen eine Fraktion, die einen Gesetzentwurf vorbereitet beispielsweise. Das könnte man alles machen. Das wäre in der rechtlichen Situation alles möglich. Wir haben jetzt so eine Initiative gestartet, die Losland-Initiative. Wir werden das in Augustusburg auch machen. Also wir werden jetzt einen Bürgerrat losen zu bestimmten Themen. Da geht es um Zukunftsfragen. Und das wäre alles möglich. Man muss es nur wollen.
Wir fragen uns alle, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Wir haben jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Lernen wir aus der Pandemie auch für die Demokratie etwas in Ihrem Sinne, nicht nur für die nächste Krise, die uns da ins Haus stehen wird, und da können wir hundertprozentig sicher sein, dass die kommt, sondern auch für die Demokratie und vielleicht für eine andere Gewichtung der Kräfteverhältnisse in der Demokratie, wie Sie sie suchen?
Ich fürchte, die Lerneffekte werden sich sehr begrenzt halten. Was ich gelernt habe, da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen, ich habe gelernt, dass diese Gesellschaft sehr viel zerbrechlicher inzwischen ist, als ich befürchtet habe. Und das sage ich mit wirklich, also das sind unterstrichene Sätze in dem Fall, weil ich mir wirklich inzwischen Sorgen mache. Weil wir eine Entwicklung haben, die ist gefährlich. Und wir haben so eine Sehnsucht, na, wenn sie Wut haben, wenn sie nicht gehört werden, vielleicht haben sie mal versucht, sich einzubringen, vielleicht haben sie es gar nicht erst versucht, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es gewollt ist, wie auch immer. Sowas wird irgendwann Widerstand. Das ist so. Und die Menschen im Osten, und das ist etwas, was ich im Westen, in Anführungsstrichen, für mich spielt das eigentlich keine Rolle mehr, aber es ist ja nun mal noch so. Und da sind wir auch selber schuld. Da haben wir viel für getan, dass diese Demarkationslinie immer noch zu sehen ist in verschiedenen sozialen Systemen und so weiter. Das spielt da alles mit rein. Das sind immer noch Niedriglohnland, ich muss es jetzt nicht aufzählen. Aber die Menschen im Osten haben einen epochalen Erlebnisvorsprung. Die wissen, dass Verweigerung System verändert. Und das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Und genau das steckt in dem Protest auch mit drin. Mhm. Es steckt da drin, diese 15 Minuten Gewissheit, wenn ich dort jetzt kreuze, dann schreit das System auf. Also dieser kurze Moment gewirkt zu haben, das ist doch ein Zeichen für uns. Das ist doch, die Leute wollen wirken, wollen Gewicht haben, wollen gehört werden. Und das steckt auch in diesen Wutkreuzen drin, mhm. weil das passiert dann nämlich. Mhm.
Ich hoffe trotzdem, dass wir was gelernt haben, Herr Neubauer. Dankeschön für das Gespräch. Danke, dass Sie bei mir waren. Danke.